24 Girls and People. Halloween season 14, presented by VIG. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 14 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by VIG, Vienna Insurance Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein sechster Gast in Season 14 ist Elisa Eichinger, Partnerin bei Deloitte Consulting, dort für den Bereich Social Innovation verantwortlich. Liebe Elisa, freue mich, dich bei mir im Studio zu begrüßen.
Danke für die Einladung, Christian. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Sehr schön. Und wir haben Glück. Baustelle vor der Haustür. Jetzt machen Sie gerade Pause.
So ist es.
Presslufthammer wäre keine Möglichkeit gewesen. Liebe Elisa, die Leute habe ich angesprochen. Ich habe immer die Leute gesagt. Vorab die Frage, wie sagt ihr intern?
Intern sagen wir, würde ich einmal sagen, überwiegend die Leute. Ja. Aber es gibt natürlich auch einige, die Leute sagen. Ich würde sagen, es ist eine Geschmackssache. Also es gibt kein richtig oder kein falsch, aber intern sagen wir überwiegend die Leute.
Genau. Und das hat mir auch eine Kollegin aus der Kommunikationsabteilung mal vor 20 Jahren erzählt. Ich habe es damals gemerkt, jetzt dann wieder nicht. Und im Vorgespräch heute die Leute. Und ich glaube, es gibt ja auch eine Mitarbeiterzeitung, die Leute, so von die Leute oder so. Mhm. Aber lassen wir mal. Deloitte ist seit 2008 dein berufliches Leben, deine berufliche Station, aber Karriere, Werdegang, Podcast. Wir beginnen früher. Du bist Kärntnerin und hast dich zunächst einmal im Gymnasium für musische Dinge interessiert und bist dann in Richtung Wirtschaft geswitcht und sie nickt, aber bitte in eigenen Worten.
Ja, absolut. Wenn ich da so zurückdenke, der Grund für das musische Gymnasium war zum einen, dass ich von meiner Oma ein Pianino vererbt bekommen habe und zum anderen, dass meine Eltern oder in dem Fall meine Mutter sehr, sehr darauf gepocht hat oder der Meinung war, eine musische Ausbildung erweitert den Horizont und da bin ich ihr auch im Nachhinein sehr dankbar dafür.
Und trotzdem aber in Richtung Wirtschaft, oder?
Ja, absolut. Das war für mich interessanterweise sehr früh schon klar.
12 ist sehr früh. Das weiß ich aus einem Artikel über dich.
Ja, absolut. 12 ist sehr früh. Das war auch ein bisschen bedingt durch ein privates Ereignis oder Erlebnis. Und ich habe dann wohl noch einmal hinterfragt, mit 17 habe ich mich da zu früh versteift und habe dann versucht, mich ein bisschen umzuschauen, habe dann einmal kurz überlegt, könnte es in Richtung Naturwissenschaften gehen, Mikrobiologie und Genetik hätte mich da sehr interessiert, war dann sogar in Wien, um mir die Uni und das Studium anzuschauen und habe mir dann aber gedacht, wenn ich jetzt seit 6 Jahren der Meinung bin, das ist mein Weg, dann muss ich das probieren zumindest.
Und es ist dann die Wirtschaftsuniversität in Wien geworden.
So ist es.
Und da habe ich einen spannenden Begriff gefunden, Wirtschaftsgeografie.
Ja.
Auch da ein paar Worte dazu.
Ja, Wirtschaftsgeografie ist eigentlich, das hat mich schon in der Schulzeit wahnsinnig interessiert. Da ging es vor allem sozusagen um die Frage, wie denn sich Bodenschätze und Ressourcen, natürliche Ressourcen über die Welt verteilen, wie das mit Importen und Exporten ist. Und ich hatte eigentlich von früher Kindheit an ein sehr, sehr starkes Fairnessbedürfnis und darum hat mich das einfach interessiert, wie das global, aber auch in Europa so ausschaut und habe mich dann auch auf der Uni in unterschiedlichste Disziplinen vertieft, aber unter anderem auch in diese Frage.
Ich habe mal wirtschaftsgeografisch, ich kannte das Wort so nicht, immer nur gemerkt, dass wir in der Donau einen großen Verbündeten finden, weil wir das Gefälle haben und damit die Wasserkraft besser
so
nutzen können
es.
Als andere Länder.
So ist es.
Genau. Wie ist dann das berufliche Loslegen bei dir losgegangen, ein wunderbarer Satz wieder, bevor du bei Deloitte
ja.
warst.
Ja, vielleicht noch ein kurzer Ausschnitt und Rückblick auf die Uni, weil sozusagen da mich eigentlich schon, also ich hatte, würde ich einmal sagen, in den ersten sowohl Universitätsjahren als auch beruflichen Jahren einen recht bunten Werdegang, bis ich dann meine berufliche Erfüllung bei Deloitte gefunden habe und das jetzt schon seit über 17 Jahren. Und das hat eigentlich begonnen damit, dass ich an der WU fast ein bisschen irritiert war darüber, oder das war zumindest meine Wahrnehmung, wie stark eigentlich die das Gender-Gefälle schon in der Wahl des Schwerpunktes ist. Ich fand das ganz interessant. Alle Frauen haben sich für Marketing und HR interessiert und die Männer für Unternehmensführung und Investition. Okay. Trotzdem ich meine Schwerpunkte da unterschiedlich gelegt habe, dann in der Uni, hat's interessanterweise mein Weg mich dann doch in die HR-Arbeit gefunden, also geführt. Auf der einen Seite, was mir wahnsinnig wichtig, einfach meinen Fächer breit zu halten und mir vieles anzuschauen und nicht zu früh mich zu versteifen darauf, was sozusagen so ein bisschen die natürliche Segregation zwischen den Geschlechtern ist. Gleichzeitig ich war beruflich während der Uni schon sehr aktiv, habe da über viele Jahre für den British Council, also für den britischen Kulturrat gearbeitet das war dann auch ein bisschen der Kontaktpunkt, der mich zu meinem ersten Arbeitgeber geführt hat. Das war ein kleines Beratungsunternehmen, das sich vor allem auf interkulturelle Kompetenzen fokussiert hat und auf Spracherwerb für erwachsene Menschen sozusagen. Und meinen mittlerweile Kollegen bei Deloitte, der mich eigentlich ins Unternehmen geführt hat, den habe ich, glaube ich, schon 2006 kennengelernt. Wir hatten auch damals ein erstes Bewerbungsgespräch, aber ich war noch sehr frisch und jung in meiner damaligen Firma und hatte das Gefühl, ich muss da jetzt noch loyal sein, ich habe da noch etwas zu erledigen. Und so sind wir so verblieben, dass wir gesagt haben, wenn die Zeit ein andermal passt, wir bleiben in Verbindung. Und 1,5, 2 Jahre später hat's dann gepasst und ich bin tatsächlich bei Deloitte gelandet.
Und damit ist meine klassische 2008er Frage eh schon beantwortet, vorher oder nachher. Und damit meine ich eigentlich immer Big Event Lehman. Also es scheint so, als wärst du vor Lehman zu Deloitte gekommen.
Ja.
Gibt es irgendeinen Lehman-Moment oder war das in deinem Bereich nicht der Fall?
Nein, es gibt einen absoluten Lehman-Moment. Also ich bin wirklich ganz kurz davor eigentlich eingetreten.
Super, oder?
Ja, es war im Juni 2008 und ich habe damals meine Berufslaufbahn, ich war quasi Quereinsteigerin in der HR-Beratung und habe meine Berufslaufbahn im klassischen Bereich, würde ich sagen, der HR-Beratung begonnen, nämlich in der Personalsuche und Auswahl. Und damals hatten wir einen ganz starken Footprint, was die Branchen betrifft, auf den öffentlichen Sektor und auf den auf die Finanzdienstleister.
Die waren ein bisschen Schmähstart.
So ist es. So ist es. Also wir hatten einen wahnsinnig starken Sommer. Ich glaube sogar der August, damals dann noch der umsatzstärkste und erfolgreichste Monat, den wir je hatten. Und im September sind dann alle Suchaufträge Schlag auf Schlag gestoppt worden und das Geschäft ist eingebrochen.
Da fühlt man sich dann besonders sicher im Sattel, wenn man ganz neu ist.
Ja, ne? Ja.
Aber du bist immer noch da und du bist erfolgreich da. Ich habe auch eine gemeinsame Geschichte mit die Leute, die ich jetzt da kurz einspringen werde. Es war nämlich genau diese Zeit, da hatten wir, glaube ich, schon zum 5. oder 6. Mal den CEO-CFO-Award gemeinsam mit die Leute. Den durfte ich erfinden damals und der Josef Schuch hat den für die Leute dann auch groß gemacht und ich wechsle immer zwischen die Leute und die Leute. Vielleicht
das
haben wir uns dort mal gesehen bei einer Preisübergabe. Mhm. Liebe Elisa, wie ist da weitergegangen dann bei dir?
Ja, und das ist zum Beispiel, wie ist es weitergegangen? Also wie du richtig gesagt hast, da fühlt man sich ganz besonders sicher im Sattel, genau. Eben nicht. Und das ist ein Aspekt, den ich wahnsinnig schätze an meinem Unternehmen, dass wir einfach so viele Möglichkeiten haben, auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die wir einmal gefunden haben, denen, ob es jetzt marktbedingt ist oder ob es aus dem eigenen Wunsch heraus ist, denen einfach intern auch Berufspfade zu ermöglichen. Und so war das auch bei mir, weil wir sind ja sehr breit aufgestellt, was unsere Dienstleistungen und unsere Services betrifft. Und der Riesenvorteil an so einem Unternehmen ist, wenn es auf einer Seite einbricht, hat typischerweise eine andere Seite immens viel zu tun. Und so war das auch bei uns. Und ich durfte dann intern einen Aufgabenwechsel machen und bin sozusagen von der Personalsuche dann in einen Bereich gekommen, der sich damals schon mit arbeitsmarktpolitischen Fragen beschäftigt hat und mit der Frage beschäftigt hat, unter anderem zum Beispiel, wie kann man Unternehmen im Fall von Kapazitätsschwankungen dabei unterstützen, dass sie nicht Personal abbauen müssen, sondern Alternativen sehen? Und wie man sich vorstellen kann, ist zwar der Suchmarkt im Finanzdienstleistungsbereich eingebrochen, aber die Nachfrage nach diesen Lösungen explodiert. Und das war sozusagen der Beginn meiner Berufslaufbahn, die bis heute andauert.
Und die Leute arbeitet ja de facto irgendwie fast mit jedem börsennotierten Unternehmen aus dem ATX zusammen. Wie wir auch wissen, war damals eigentlich dieser Lehman-Vorfall, der zufällig zugleich dein Einstieg beim Unternehmen war, schon irgendwas, wo das Wort Resilienz groß aufgekommen ist, dann wieder vergessen worden ist und dann wieder, war das so ein Zeitpunkt?
Absolut, absolut. Ja. Also ich würde mal sagen, das war vielleicht noch bevor der Zeitpunkt oder der Begriff Resilienz aufgekommen ist. Damals war die große Disziplin oder die große Herausforderung für Unternehmen, die Disziplin zu lernen, dass Krisen einen nicht überrollen und man sozusagen panikartig handelt, sondern dass man Krisen als Projekt sehen muss, als Projekt aufsetzen muss und da auch geordnet sich überhaupt mal die Frage und die Herausforderung zu definieren, jetzt vor allem personalwirtschaftlich, aber natürlich auch finanziell und dann geordnet und überlegt, einfach auch diese Herausforderung zu bearbeiten. Das ist heute, kann man sich das gar nicht mehr vorstellen mit den omnipräsenten Krisen, die wir ja auf unterschiedlichsten Ebenen haben. Also das ist eine Disziplin, die Unternehmen sehr gut können. Aber das war fast vor dem Begriff der Resilienz, also nicht aus der Panik heraus handeln.
Wir haben jetzt die spannende lange Einleitung Ende und ich habe dich ja auch eingeladen, um eine HR-Expertin von einem großen Player mal ein bisschen für einen Deep Dive in einen Status Quo im HR-Personalwesen so jetzt letztendlich zu befragen. Und damit möchte ich jetzt eigentlich beginnen. Zunächst nochmal, HR ist ein Riesenbereich geworden. Mhm. Was genau ist deine Aufgabe bei Deloitte?
Deloitte. Ja.
Ich verbessere mich.
Perfekt. Ja. Es war von Anfang an perfekt. Ja. Ja, absolut. HR ist zu einer Riesendisziplin geworden, vor allem zu einer strategischen Aufgabe für Unternehmen. Und das ist eigentlich der Riesenwandel, der meines Erachtens schon vor der Covid-Krise passiert ist, aber spätestens zu diesem Zeitpunkt dieses Bewusstsein, dass HR-Fragen und Aufgaben einfach eine strategische Fragen sind und nach der Frage, wohin will ich mich als Unternehmen entwickeln, ist die nächste Frage schon und wen brauche ich dafür und wie bekomme ich diese Leute und wie halte ich diese Menschen auch. Und das ist schon ein Riesenunterschied zu dem Zeitpunkt, als ich begonnen habe, wo HR sehr oft noch eine ganz administrative Tätigkeit war. Also da hat man vor allem die Payroll und die Lohnverrechnung darunter verstanden. Dann hat sich schön langsam zu einer Dienstleistung, zu einer internen Dienstleistung etabliert und mittlerweile ist es wirklich eine strategische Aufgabe.
Und du machst nicht interne Jobbesetzungen oder so, ist nicht dein
Nein,
Bereich, oder?
Nein, das ist,
du bist in der Beratung für Personal.
Genau.
Genau. Okay. Na, dann knall ich dir mal ein paar aktuelle Stichworte hin, die uns jetzt über die Medien und auch im täglichen Leben, teils auch persönlich als Arbeitgeber oder Arbeitnehmerin beschäftigen. Fachkräftemangel. Wie siehst du das jetzt aktuell?
Fachkräftemangel ist aus meiner Sicht, ich würde weitergehen, ich glaube, dass wir nicht einen nicht ausschließlich einen Fachkräftemangel haben, sondern einen Arbeitskräftemangel. Und das ist mit Sicherheit die größte Wachstumsbremse für die Wirtschaft jetzt schon seit einigen Jahren, die es gibt. Wie sehe ich das Thema? Es gibt natürlich unterschiedlichste Gründe für den Fachkräftemangel. Zum einen ist es der demografische Wandel. Wir sind älter geworden. Es gibt wenig Nachwuchs, Menschen treten, die Babyboomer treten einfach aus dem Erwerbsleben aus und im Gegenzug
treten. Ich habe noch ein paar Jahre. Ich bin ein junger Babyboomer.
Genau. Ja. Aber diese Welle beginnt sozusagen, die hat sich über viele Jahre aufgebaut und jetzt bricht sie. Und im Gegenzug sind einfach die späteren oder die geburtenschwächeren Jahrgänge, die jetzt in das Arbeitsleben eintreten, die kompensieren einfach das mengenmäßig nicht. Jetzt gibt gibt's natürlich eine Chance, die Digitalisierung, die künstliche Intelligenz, wo man sagen kann, da kann man einfach gewisse Tätigkeiten, gewisse Aufgaben kompensieren, aber letztlich entstehen da dann halt neue Fragen, nämlich was bedeutet das dann für Belegschaften, für Teams, für Führungskräfte, welche Skills braucht man da in Zukunft, wie erlernt man die auch als Erwachsener? Der Fachkräftemangel ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz, ganz zentrales Problem für die österreichische Wirtschaft, aber auch für die europäische Wirtschaft, weil wenn man sich das global anschaut, sind eigentlich die Länder, in denen der Trend nicht in dieselbe Richtung geht, eigentlich nur Afrika. Also in Europa gibt es eigentlich kein Land, das nicht die ähnlichen demografischen Trends hat, wie wir sie haben.
Mhm. Digitalisierung möchte ich noch nachfragen. Viele ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sehen das als große Bedrohung. Mhm. Erster Teil der Frage und der zweite Teil, Unterschiede Digitalisierung bei Frauen und Männern.
Nicht nur Ältere sehen das als Bedrohung, interessanterweise auch Jüngere. Wir haben kürzlich eine Umfrage unter Österreichs Unternehmen und Arbeitgebern gemacht, wo auch junge Menschen, die man sagt ja zu den jungen Generationen, die Digital Natives, also die sind sozusagen groß geworden einfach mit den digitalen Tools.
Ja, das sieht man jeden Tag auf der Couch.
Ja, genau. Ja, absolut. Aber auch die sagen, ja natürlich, wir sind mit diesen Tools groß geworden, aber wir haben nicht die Kompetenzen erlernt und bringen nicht die Kompetenzen mit, die es in einer Arbeitswelt und in einer Arbeitsumgebung braucht. Also Ältere natürlich, aber auch Jüngere sehen das als Bedrohung. Und das ist auch nachvollziehbar, weil es schürt einfach gerade vielleicht in Segmenten, wo man eher repetitive Tätigkeiten macht etc., schürt es einfach Ängste, weil natürlich sich Jobs, wir haben da Statistiken, ich glaube 80% der bestehenden Jobs werden sich teilweise oder massiv ändern durch Digitalisierung. Also ist es nachvollziehbar, dass es da Ängste gibt. Diese Ängste, würde ich sagen, sind nicht zwangsläufig berechtigt, aber man muss sie wahrnehmen als Arbeitgeber, man muss sie adressieren und man muss darauf eingehen.
Und Mann, Frau, Frau, Mann?
Guter Punkt. Es gibt natürlich zwischen den Geschlechtern genauso wie in vielen Fragen einen Gap, den Digital Skill Gap zwischen den Frauen und den Männern. Das heißt, tendenziell sind Männer deutlich früher und auch deutlich besser gewappnet, wenn es um digitale Skills geht.
Kommt das von den Videospielen oder? Ich meine, ich würde jetzt nicht einen besseren Zugang oder ein besseres Verständnis unterstellen, sondern mehr Übung.
Ja, richtig, mehr Übung. Aber das muss natürlich von Kindheitsbeinen an von den Eltern gefördert werden, in der Schule gefördert werden. Und das beginnt eigentlich schon mit der Frage, welches Spielzeug, also gebe ich sozusagen dem Bub eher ein Videospiel und dem Mädchen eher ein analoges Spiel. Das geht in der Schule weiter. Wie fördere ich naturwissenschaftliche und technische Kompetenzen und schlägt sich dann natürlich bei den jungen Erwachsenen, bei der Ausbildungswahl und dann auch im Berufsleben nieder.
Jetzt kommt ja neben der Hardware, dass man diese Kasteln, ich habe jetzt gerade ein iPhone in der Hand, irgendwie bedienen kann und intuitiv als Native irgendwie hineinwächst, immer mehr die Software über die KI dazu. Mhm. Wie siehst du dieses Thema?
Ja, das ist ein Thema, das glaube ich in unserem Bewusstsein, also im Bewusstsein der täglichen Nutzer und Nutzerinnen, ist das ja gefühlt ein recht junges Thema und das ist mit voller Wucht gekommen und wir waren, Unternehmen waren überfordert, Führungskräfte waren überfordert, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen waren überfordert. Mittlerweile gibt's da in Unternehmen schon sehr, sehr konkrete Zugänge dazu, also sozusagen Spielregeln, was die Nutzung von KI im beruflichen Kontext betrifft. Das ist wahnsinnig wichtig, weil es gibt den Führungskräften, aber auch den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Orientierung, wie ich damit umgehe im Arbeitsleben. Es hat ein wahnsinniges Potenzial, einfach Arbeit zu erleichtern, gerade fehleranfällige Tätigkeiten, Routinetätigkeiten. Also man kann sozusagen die Fehlerquote reduzieren, man kann die Monotonie in der Arbeit der begegnen, man kann effizienter werden, aber nichtsdestotrotz nichtsdestotrotz, Menschen brauchen bei einem Werkzeug, das so mächtig ist, einfach Orientierung, wie sie es einsetzen sollen und dürfen. Beginnend von der Etikette bis hin zu den Tools, die auch vom Unternehmen geprüft und freigegeben werden müssen.
Haben wir jetzt nicht im Vorgespräch besprochen, aber in der HR, wie kann man KI sinnvoll einsetzen? Hast du auch Programme laufen in deinem Unternehmen, in deinem Bereich?
Was ich laufen habe, ist, dass ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördere, sich damit auseinanderzusetzen, wie das unseren Job verändert. Mhm. Und das ist schon eine ganz interessante Frage, weil sozusagen der Beraterin oder dem Berater schreibt man ja schon zu, Fachexperte und Fachexpertin zu sein. Und was bedeutet das für unseren Job, wenn jeder Fachexperte und Fachexpertin sein kann? Und dementsprechend ist unsere Aufgabe sozusagen über die Fachexpertise hinaus, die man uns zuschreibt und die auch man zu Recht uns zuschreibt, über das hinaus uns stark damit auseinanderzusetzen, welchen Mehrwert bringen wir denn den Kunden. Ja. Und letztlich ist die Beratung schon nach wie vor ein analoges und zwischenmenschliches Geschäft.
Das ist auch gut so, meiner Meinung nach. Vielleicht kleine Anekdote. Wenige Folgen vor dir war der Thomas Arnoldner von der Telekom Austria zu Gast. Und da haben wir Google Gemini, also neue Chat-Geschichte, gefragt, wer ist Thomas Arnoldner und wer ist Christian Drastiller? Und beide waren wir Drummer und Leadsänger von den Seern. Ja? Und ich habe dann die Seher, ja. Und ich habe dann nachgeschaut, da gibt es nicht mal ansatzweise einen, der Arnoldner oder Drastiller heißt, aber es war trotzdem live und er war der Schlagzeuger und ich war der Komponist.
Wahnsinn.
Gut, kleine Anekdote am Rande, habe ich dann auch in den Shownotes verlinkt gehabt und das ist, glaube ich, eine lustige Geschichte. Und ich bleibe jetzt bei solchen Begriffen, die ich nicht so ganz kannte und dich bitte einzureihen und die ich in der Vorbereitung im Zusammenhang mit deiner Tätigkeit gefunden habe, die Holokratie.
Die Holokratie, das ist sozusagen der Blick darauf, das Unternehmen, das kommt auch ein bisschen aus der Resilienznotwendigkeit, aus der Innovationsnotwendigkeit, weil nicht nur unsere Arbeitswelt, sondern ja auch die Wirtschaftswelt ändern sich rasant, unter anderem natürlich getriggert durch die Technologie, aber nicht nur. Und das führt dazu, dass in Unternehmen diese klassische funktionale Struktur und diese klassische hierarchische Struktur, wie wir sie kennen, sehr oft nicht mehr funktioniert. Weil einfach Abteilungen nebeneinander als Silos existieren und sehr oft es einfach für Innovation vernetzteres Denken und Arbeiten braucht. Und die Holokratie, die beschreibt eine Organisationsform, wo man sozusagen abweicht von hierarchischen und klassischen funktionalen Aufbaustrukturen hin zu aufgabenzentrierten Projektteams, die sich formen und dann auch wieder auflösen und wieder neu zusammensetzen.
Und es klingt so, als würdest du das gut finden, oder?
Absolut, ja, absolut. Ich meine, es kommt immer auf die Aufgabe und auf die Branche an. Ich würde jetzt nicht per se sagen, die eine Organisationsform ist besser als die andere. Wichtig ist, dass sie zur Strategie und zur Aufgabe passt.
Also es gibt nicht das Handbuch, das für alle gilt, so wie die Geldanlage für jede und jeden anders ist und der Marathon-Trainingsplan auch. Einschaltung, Ende. Noch was Leibendes habe ich gefunden. Gig Economy. Da denke ich als Musik, in welche Richtung geht die Gig Economy?
Ja, die Gig Economy, also ich würde da vielleicht noch einen Begriff dazu stellen.
Bitte.
Wir sprechen da sehr oft von der Open Talent Economy. Das ist ein Lösungsansatz, aber nicht der einzige für den schon angesprochenen Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel. Dahinter steckt nämlich die Überlegung, und das ist auch nicht der einzige Trigger, sondern da spielt auch eine Rolle, wie hole ich mir denn neue Kompetenzen und neue Skills ins Unternehmen oder wie kann ich mir auch meinen Arbeitsmarkt erweitert erschließen. Und die Idee der Open Talent Economy ist, muss jedes Talent sozusagen, das ich als Unternehmen brauche und haben möchte, unbedingt auch auf meiner Payroll sein. Also die Idee ist, erschließe ich mir über die Angestellten hinaus auch ein erweitertes Netzwerk und das geht dann weiter mit zum Beispiel selbstständigen Menschen, die in Aufträgen für mich tätig sind und sozusagen ganz am Ende dieses Kontinuums steht dann die Gig Economy, also die Idee dahinter, der Begriff kommt aus der Musikbranche, schön, interessanterweise. Da ist sozusagen die Idee, dass ich über Plattformen, typischerweise sind das auch Nutzer meiner Produkte, also Kunden und Kundinnen oder interessierte Menschen, denen ermögliche, zum Beispiel einer Produktentwicklung beizutragen oder eine Frage im Netzwerk zu lösen oder einander zu helfen oder auch mir bei einer Problemlösung zu helfen.
Die Gig Economy könnte unter Umständen ein kleines Problem mit sich bringen, meiner bescheidenen Meinung nach, nämlich Intellectual Property, dass sehr, sehr viele externe Inputs kommen. Mhm. Und ich habe das immer wieder auch bei mir gehabt, ist eigentlich meins oder dann doch nicht. Mhm. Wie geht man damit um, wenn man eben diese Leute nicht fix an sich gebunden hat als Arbeitgeberin?
Ich würde sagen, Intellectual Property ist ein Thema, aber gar nicht das einzige, sondern da gibt's auch ganz, ganz banale. Also ein Beispiel der Gig Economy sind ja auch diese vielen Food Delivery Unternehmen, ja, vom Lieferando über Miam angefangen. Und da gibt's auch ganz banale soziale Fragen, nämlich ist sozusagen die Aufgabe entsprechend entlohnt, wie ist das mit der Versicherung, wie ist das mit der Vorsorge in die Zukunft etc. Aber natürlich sind dann das auch solche Fragen, also in den highly qualified Segments würde ich sagen, sind das auch solche intellektuell Property-Fragen. Typischerweise regelt man das schon am Anfang, also man stellt sozusagen eine Aufgabe zur Lösung in die Community, in die Gig-Community, und in der Regel gibt's dann einen Preis, eine Prämierung, das kann ein Geldpreis sein, das kann ein Produkt sein, wo über das ich sozusagen anerkenne, dass ich beigetragen habe.
Fair enough. ESG als großes Thema unserer Zeit. Personalführung, gute Personalführung spielt stark ins S auch rein, natürlich, und auch ins G, in die Governance. Arbeitest du auch mit ESG-Teams zusammen bei deinen Kunden?
Ja. Man muss auch sagen, dass die Herausforderung, vor der viele Unternehmen im Kontext von ESG stehen, eröffnet auch ganz neue Chancen für leidige, jahrelange Themen wie Diversity Management und Inclusion beispielsweise. Typischerweise ist es sehr, sehr gescheit, diese Fragen des HR-Managements einfach auch gemeinsam auch mit Nachhaltigkeitsfragen zu denken, weil letztlich geht es ja darum, eine Organisationsstruktur und Kultur zu schaffen, in der ich auch nachhaltig Personalmanagement betreiben kann.
Glaube ich, ein Riesenthema. Du hast eingangs erwähnt, die Zeit in der WU und diese automatische Genderwahl, die jungen Damen nehmen eher das, die jungen Herren eher das. Hat sich das verändert?
Leider nein. Also in meiner Wahrnehmung leider nein.
Du hast jetzt einen anderen Blick natürlich.
Ja.
Damals war es eine persönliche Wahrnehmung und jetzt ist, glaube ich, doch ein statistisch signifikanter Blick über deinen Job.
Ne? Absolut, absolut. Wir arbeiten, also das, was sich verändert hat, das muss man schon sagen, ist die Awareness der Führungskräfte darauf. Das, was sich schon auch verändert hat, langsam aber doch, ist, wir haben mehr und mehr Diversität auch in Entscheidungsfunktionen. Also wir haben einfach auch mehr Frauen im Top-Management oder auf dem Weg dorthin. Ich glaube auch, dass die Pipeline in vielen Unternehmen deutlich besser schon ausschaut und bewusster auch wahrgenommen und genutzt wird als noch vor 10, 15 Jahren. Aber haben sich diese klassischen Gender-Stereotype geändert? Da würde ich sagen, leider nein. Wir haben nach wie vor viel zu wenige Frauen in naturwissenschaftlichen und technischen Berufen, wohl wissend, dass das einfach die zukünftigen, also dass das einfach die zukünftigen Jobs und Branchen sind und dann natürlich auch Karriere- und Berufsperspektiven immens sind.
In der Vorbereitung habe ich dich, glaube ich, auf einem Foto mit der Therese Niss gesehen.
Ja.
Und ich finde es so großartig, wie sie sich immer politisch eingesetzt hat für die MINT-Berufe und die jungen Frauen.
Absolut.
Ja, das taugt ja mir. Ich bin ein riesen MINT-Fan. Mhm. Ja, Grete Rehor-Preis. Gratulation dazu. Ich weiß nicht, was der Preis kann, wofür du ihn bekommen hast, aber Gratulation zum Preis einmal.
Danke vielmals.
Wofür bekommt man den?
Den bekommt man, das ist ein Wirtschafts- und Frauenpreis und den bekommen Frauen dafür, dass sie sich im wirtschaftlichen Kontext besonders für das Thema Gender Diversity und Gender Equality vor allem einsetzen. Und ich habe ihn dafür bekommen, dass ich mittlerweile jetzt schon seit 7 Jahren mich in einem meiner Beratungsangebote sehr intensiv mit der Frage beschäftige, wie können Unternehmen faktenbasiert sich einmal anschauen, habe ich in meinem Unternehmen einen Gender Pay Gap und einen Gender Career Gap? Und wenn ja, was kann ich tun, um den zu schließen und wie kann ich auch beobachten, dass sich wirklich was tut?
Ganz schwierige Frage. Kommt jetzt, du schaust, dass seit 7 Jahren intensiv angeht, wenigstens ein bisschen was weiter in deine Richtung?
Ein bisschen was definitiv, aber wie gesagt, ich
zu langsam.
Wobei man auf der anderen Seite sagen muss, ist es die Geschwindigkeit oder ist es die Frage, dass das Thema einfach mittlerweile strategische Priorität und Aufmerksamkeit hat. Und das hat schon auch einen Wert, weil das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass sich etwas ändert. Und sehr oft ist es so, das lässt sich dann schon bei Unternehmen beobachten, wenn man sich wirklich ernsthaft damit beschäftigt und auch bereit ist, da zu investieren, dann ist das oft so wie ein Hockeystick-Effekt. Also es geht am Anfang wahnsinnig langsam und dann plötzlich bricht sozusagen etwas auf und das Potenzial, das man über viele Jahre aufgebaut hat, wird dann auch wirklich, kann wirksam werden.
Ich habe immer wieder gehört, wenn es Führungspositionen zu besetzen gibt, intern zum Beispiel, dass die Männer halt viel schneller aufzeigen, weil eh wurscht, dann fliege ich halt wieder raus und die Frauen eher verkopfter sagen, kann ich das und so weiter. Ist das noch so? Oder?
Ja, das ist so.
Ich meine, das ist ja zum einen übertrieben zu selbstbewusst und auf der anderen Seite vielleicht übertrieben zu wenig selbstbewusst, oder? Wie kann man dagegen steuern?
Das ist nach wie vor so, Frauen gehen mit sich selber viel kritischer ins Gericht als Männer.
Wie in der Geldanlage. Deswegen sind auch weniger dabei, weil sie erst zu viele Fragen sich selbst stellen.
Ja, absolut. Und wie kann man dem begegnen? Also ich glaube, man kann sich im ersten Schritt einfach einmal bewusst sein dessen. Natürlich gibt es immer Ausnahmen unter der Regel, aber typischerweise gehen Frauen kritischer mit sich ins Gericht als Männer. Man kann einmal das Bewusstsein dafür haben und wenn man weiß, dass es so ist, kann man als Führungskraft gegensteuern, indem man zum Beispiel explizit eine Frau mal anspricht und vielleicht auch wirklich explizit ermutigt, sich zu bewerben und vielleicht nicht nur einmal, sondern auch mehrmal sie einlädt. Also man kann, natürlich ist das nicht nur eine unternehmerische Frage, weil die Frauen genauso wie die Männer, sind auch sozial geprägt, sie sind familiär geprägt etc., aber man kann als Unternehmen und als Führungskraft schon was beitragen. Wenn man es weiß, dann kann man einfach bewusst auf die Frauen zugehen.
Also diese Reise, wie die Wiener Börse auch sagt, ist ein Marathon und kein Sprint.
Absolut. Natürlich müssen die Frauen dann auch zugreifen. Also es braucht schon immer zwei zum Tango tanzen. Aber diese Einladung viel mehr zu explizieren, auch mit Frauen viel früher über Karriere zu sprechen, weil das muss man auch sich bewusst haben, bei Frauen passieren Karrieren nicht einfach so. Frauen sind einfach biologisch bedingt über eine gewisse Zeit im Berufsleben, haben sie das Bedürfnis zu planen und auch da kann man gegensteuern, indem man einfach früh und explizit mit Frauen darüber spricht.
Das sind ja eh sehr gute Aussichten. Du hast jetzt auch das Tango-Tanzen reingebracht und bevor ich zu meiner klassischen Schlussfrage komme, komme ich nochmal zu meinem Podcast-Namen Wiener Börse, Sport, Musik und mehr. Wiener Börse, ich glaube die Themen, die wir beide jetzt besprochen haben, interessieren alle. Danke für den Deep Dive, aber klingt nach viel Arbeit in jeglicher Hinsicht, auch für dich persönlich nach Stunden. Geht sich zum Ausgleich noch Sport oder Musik aus? Du warst eben in einem musischen Gymnasium.
Ja, na, absolut. Also ja, viel Arbeit, aber auch eine wirklich erfüllende, weil sinnvolle Arbeit. Also es ist einfach wirklich schön zu sehen, das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht erwartet, dass ich diese Berufslaufbahn eingeschlagen habe, wie höchst relevant die Themen mittlerweile sind und auch weiterhin sein werden, mit denen ich mich beschäftige. Und das ist natürlich schon echt ein Privileg, auch in so einem Job bei so großen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Fragen beitragen zu können. Und ja, natürlich geht sich Ausgleich auch. Also ich versuche ganz so, manchmal geht's regelmäßiger, manchmal nicht ganz so regelmäßig, aber in der Früh mir eine halbe, dreiviertel Stunde zu nehmen und mit Yoga in den Tag zu starten. Mhm. Das Wochenende jedenfalls, aber das ist sozusagen, und da habe ich dann schon das Gefühl, da habe ich ein bisschen was in mich investiert und Kraft getankt und jetzt bin ich bereit für den Tag. Und die Musik, die habe ich persönlich, also ich bin nur mehr Konsumentin, leidenschaftliche Konsumentin, aber nur mehr Konsumentin, aber mein Partner ist Musiker und gleicht mich sozusagen aus und bringt eine andere Perspektive in mein Leben.
Und sie lächelt die ganze Zeit dabei und das war auch bei den Bestandteilen deines Jobs und manchmal tut es mir leid, dass ich eben nur Audio bin, weil wenn die Leute so mit den Augen mittun bei den Schönheiten des Jobs irgendwie, dann kommt das eigentlich noch stärker rüber. Klassische Schlussfrage ist immer ein Tipp an die jüngeren Leute, meistens bezogen auf den Job meines Gastes. Du bist jetzt ein HR-Senior, sehr in einer engen Nische spezialisiert. Das wird nicht so leicht, so schnell reproduzierbar sein. Aber hast du vielleicht irgendeine Idee für dein jüngeres Ich? Kann man da vielleicht was sagen dazu?
Ja, absolut. Also mich hat als 18-Jährige haben mich zwei Dinge irgendwie wahnsinnig beschäftigt. Auf der einen Seite dieser Zweifel, habe ich mich zu früh auf etwas fixiert? Und auf der anderen Seite wollte ich einfach möglichst breit sein. Also ich hatte zwar ein sehr klares Ziel, was meine Ausbildung betrifft, aber nicht, was meine berufliche Zukunft betrifft. Und ich würde, glaube ich, meinem Jüngeren selbst sagen, einfach machen. Das ist toll, wenn du ein Ziel hast und wenn du eine Leidenschaft für etwas hast, dann geh es an und probier es aus. Und was Berufserfahrung betrifft, der einzige Fehler ist, zu wenig zu machen.
Irgendwas muss man schon tun. Ne?
Irgendwas muss man tun und typischerweise, auch wenn man nicht weiß, was man will, wenn man es ausprobiert, weiß man zumindest, was man vielleicht nicht will. Und damit ändert sich natürlich der Fokus auch und auch so kann man auf ein Lebens- und Berufsziel kommen.
Um ein selbstbestimmtes Leben dann letztendlich auch angehen zu können, ja. Ich spiele meinen Abspann. Liebe Elisa, das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Ich glaube, man hört es auch nach außen an euch da draußen. Deep Dive in die HR, aktuelle Trends und so weiter. Danke Elisa, dass du da warst. Danke an euch fürs Zuhören und einmal ein Tschüss von meiner Seite.
Danke Christian und einen schönen Tag. Tschüss.
Tschüss.